Vielen Dank. Das war eigentlich schon Predigt genug, dieses Lied. Ja, liebe Gemeinde, wir haben gerade die Geschichte von zwei Frauen gehört. Es kommt auch ein Mann vor, ja. Aber wir haben die Geschichte von zwei sehr starken Charakteren gehört. Zwei Frauen, die durch ihre Biografie verstrickt sind miteinander. So wie es damals eben manchmal so war. Und ehrlicherweise bis heute auch manchmal ist, wenn auch nicht so offensichtlich. Der Anfang der Geschichte erzählt von zwischenmenschlichen Ebenen, wie sie manchmal vorzufinden sind in unserem Leben. Da gab es den Segen, das wissen wir aus den Geschichten vorher, viele von euch wissen das, der Abraham versprochen wurde. Gott legt seinen Segen auf Abraham, damals noch Abraham. Und die Vision, die Gott ihm ins Herz gegeben hat, von den vielen unzähligen Nachkommen, die er haben wird. Sterne am Himmel, so viele, unzählig viele. Und dann haben wir gelesen, Sarah, die Frau Abrahams, war aber unfruchtbar. Und deshalb überlegt sie sich, ihre Magd Hagar ihm zu geben. Denn das war zu der Zeit damals üblich oder nicht unüblich. Denn das Wichtigste war, dass die Existenz der Familie, der Sippe irgendwie gesichert ist. Die Nachkommen, aber auch sozusagen die eigene Rente, die eigene Lebenssicherheit, die hing an den Kindern, die man hatte. Das heißt also, es ist eine vernünftige Entscheidung, die Sarah damals trifft. Tatsächlich sehr rational, sehr vernünftig. Aber wie es eben manchmal so ist, folgten der klaren, souveränen Entscheidung Gefühle, die aufkommen, neue Strukturen, neue Gemengelage in der Familie und Verstrickungen. Zwei stolze, selbstbewusste Frauen am Anfang der Geschichte. Und man kann eigentlich sagen, am Anfang war es gut. Mein großer Lieblingstheologe Eberhard Jüngel hat mal zu diesem Text gepredigt und er hat es so ausgedrückt. Am Anfang war wirklich alles gut. Sarah meinte es gut, Abraham fand es gut und Hagar tat es gut. Hagar tat es überaus gut, Mutter zu werden. Abraham fand es ungemein gut, ein Kind zu zeugen. Und Sarah meinte es mit sich selber nur zu gut, hoffte sie doch, mit Hilfe der Leihmutter selber Mutter zu werden und ihre bedrohte soziale Geltung verteidigen zu können. Weiß Gott, in jeder Hinsicht ein guter Anfang. Und dann wird tatsächlich Hagar schwanger. Und fühlt sich dann direkt der Sarah überlegen. Sie wird selbstbewusst und macht leider den Fehler, dass sie das Sarah auch zeigt. Sarah bedrückt und erniedrigt nun ihrerseits Hagar, die werdende Mutter, und das so sehr, dass die Hagar diese Situation nicht mehr ertragen kann. Das wird so unerträglich für sie, dass sie verschwindet. Ihre Stärke erträgt die Stärke der anderen nicht. Ihr Stolz bäumt sich gegen den Stolz der anderen auf. Die Eifersucht zerstört. Hagar hält es nicht aus, sie haut ab, sie emanzipiert sich, sie geht ihren eigenen Weg, sie flieht in die Freiheit. Vielleicht doch ein kluger Hinweis in dieser Geschichte. Situationen, die uns bedrohen, die uns kaputt machen oder krank machen, die uns niederdrücken, die muss man nicht immer so aushalten. Manchmal ist es wichtig und richtig und gut, einen neuen Weg zu suchen, da erstmal rauszugehen. Nach einem neuen Weg, ja, zu suchen und den auch zu gestalten. Der Weg in die Freiheit für Hagar ist aber erstmal der Weg in die Wüste. Und in der Wüste kann man, wenn man sich selbst auf sich selbst gestellt ist, eigentlich nicht überleben. Das ist das Wesen der Wüste, alleingelassen. Das ist ja ein interessanter Plot, der in der Bibel immer wieder auftaucht. Immer wieder gehen Menschen in die Wüste. Auf dem Weg in ihre Freiheit müssen sie aber immer erst durch den Wüstenweg hindurch. Das bedeutet Veränderungen, also wirkliche, tiefe Veränderungen im Leben von Menschen oder auch in einer Kultur, in einer Geschichte, wie es dann später beim Volk Israel ist. Die hinterlassen solche Spuren, dass es wüstenähnliche Erfahrungen braucht, durch diese Krisen, durch diese Zeiten hindurch in den Weg in die Freiheit. Wenn wir in einer Krise stecken oder merken, dass unser Leben Veränderung braucht, dann wird vermutlich ein Teil der Zeit, ein Teil des Prozesses so eine Wüstenerfahrung sein müssen. Wenn man Glück hat, findet man wie Hagar eine Wasserquelle. Aber vielleicht macht die Wasserquelle auch alles nur noch schlimmer, ich weiß es nicht. Denn sie gibt gerade nur so viel her, wie man braucht, um zu merken, was einem ja eigentlich fehlt. Hagar ist abgehauen und landet in der Einsamkeit. Für viele ist genau das eine ganz große Angst vor Veränderungen, für die Entscheidung, die man trifft, für die Konsequenzen, die man manchmal ziehen muss, ziehen sollte. Das ist eine der Konsequenzen, zum Beispiel erstmal einsam zu sein, sich in einer Situation vorzufinden, in die man ja nicht freiwillig reingegangen ist, reingehen wollte. Und dann mitten in dieser Einsamkeit, in dieser Wüste, an einer Quelle begegnet sie einem Boten Gottes. Gott durchbricht die Einsamkeit. Gott durchbricht die Verstrickung ihres Lebens, der ganzen Situation, in der sie war, ist. Und was man am Anfang der Geschichte nicht mitbekommt, Gott ist da. Gott taucht ja vorher nicht auf, aber Gott ist da. Und zwar auch bei der Magd Hagar. Er ist an ihrer Seite. Du bist ein Gott, der mich sieht, bekennt sie dann. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht mich. Was für ein Zeugnis. Gott sieht mich. Er weiß um alles. Er schaut nicht auf mich herab, sondern er kennt mich in der Tiefe meines Lebens. Weiß sie sich erkannt von Gott. Gott nimmt ihr Elend wahr. Und er spricht ihr Mut zu in dieser Situation. Und Gott verurteilt niemanden in dieser Geschichte. Weder Hagar, die mit neuem Stolz durch ihre Schwangerschaft sich Illusionen gemacht hat, auf eine andere Zukunft, noch Sarah, die alles angezettelt hat und damit nicht umgehen kann, noch Abraham, der alles mitmacht, als ob er nur mit seiner Frau keinen Ärger haben will. Und dann schickt Gott Hagar zurück. Zurück in die alte Situation, aber sie ist nicht mehr die alte Situation, weil sie Gott begegnet ist, weil sich in ihr etwas verwandelt und verändert hat. Denn Hagar weiß ja auch, und das wird ihr zugesprochen, es gibt ja keine Alternative. Damals gab es da keine Alternative. Was soll sie sonst machen? Sterben könnte sie. Aber Hagar weiß jetzt, Gott geht mit mir. Er ist an meiner Seite, der Ägypterin. Und so geht sie zurück. Sie geht zurück, aber nicht als Opfer, sondern als neu gestärkte, angesehene Frau von Gott. Nicht immer ist das der richtige Weg. Natürlich nicht. Für sie war es damals aber überlebenswichtig, zurückzugehen. Später wird sie dann noch mal anders reagieren. Ich werde gleich die Geschichte noch weiter erzählen. Sie kehrt also zurück und bekommt einen Sohn. Sie nennt ihn Ismael. So hat es der Engel ihr gesagt, Ismael. Und mit dem Namen ändert sich plötzlich alles. Hagar weiß, wer einen Namen hat, der hat Zukunft. Wer einen Namen hat, wird unter die Lebendigen gezählt. Wer einen Namen hat, der gehört dazu. Er ist Teil der Gesellschaft. Sie lebt weiter als Dienerin mit Sarah und Abraham. Sie fügt sich, sie freut sich an ihrem Sohn und Abraham freut sich auch an seinem Sohn. Ismael bedeutet, Gott hört ihr Elend. Zwei Namen Gottes in dieser Geschichte. Zweimal ein Gottesname, der allumfassender kaum sein kann. Zwei Namen, die mit tiefen Verheißungen verbunden sind. Verheißungen, die Hagar stark machen und unabhängig, trotz ihrer Abhängigkeit. Dass die Probleme noch lange nicht gelöst sind, zeigt sich da ein paar Jahre später. Denn Gott will nämlich Abraham und Sarah doch ein gemeinsames Kind schenken. Isaak wird geboren. Der Sohn, den Gott sich gedacht hat, als Abrahams Nachkommen. Und der soll gesegnet werden. Isaak wuchs heran, er wird größer, wird entwöhnt. Und Abraham veranstaltet extra dafür ein großes Fest für alle und für ihn. Als Sarah sah, wie dann der Sohn ihrer Dienerin mit diesem kleinen Isaak scherzte und lachte, sagte sie zu ihrem Mann: Vertreib diese Magd mit ihrem Sohn. Dieser Sohn von ihr soll nicht mit meinem Sohn groß werden. Er soll nichts erben von dir. Abraham gefällt das nicht, was er da gehört, aber Gott rät ihm dazu, zu tun, was seine Frau sagt. Gott verspricht sich auch um Ismael zu kümmern. Gott verspricht sich auch um Ismael zu kümmern und für seine Zukunft zu sorgen. Abraham gibt den beiden dann noch Proviant mit, Wasser, und schickt sie wieder in die Wüste, diesmal unfreiwillig. Das ist der Moment, wieder so eine Wüstenerfahrung für Hagar, wo sie endgültig vor dem Nichts steht. Jahrelang hat sie sich eingefügt, hat mitgemacht, hat sich arrangiert, ihren Platz eingenommen, den Platz, den man ihr ließ, aber nun steht sie allein da mit ihrem Sohn wieder in der Wüste. Du Gott meiner Erfahrung, siehst du mich noch? Hörst du uns noch in unserem Elend? Bist du noch da? Irgendwann sind Wasser und Brot alle in dieser Wüstengeschichte. Ismael beginnt vor Hunger und Durst zu schreien und dann gibt sie auf. Sie lässt ihn zurück, denn auch sie glaubt, dass sie jetzt sterben werden. Ismael, das Kind, unschuldiges Opfer des ganzen Schlamassels. Und dann spricht Gott wieder zu dieser Frau. Was ist mit dir, Hagar? Fürchte dich nicht. Steh auf, nimm den Jungen und führe ihn an deiner Hand. Ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und dann öffnet Gott ihr die Augen und sie entdeckt wieder einen Wasserbrunnen. Und sie gibt Ismael zu trinken. Es geht wieder weiter in dieser verrückten Geschichte, die wir uns kaum vorstellen können. Es geht weiter. Gott hört wieder. Gott sieht hin. Gott sieht sie an und ihn. Gott ist mit ihr und dem Jungen. Gott geht mit der Sklavin, der Ägypterin. Er wird wachsen und er wird erwachsen. Er wohnt in der Wüste und es wird erzählt, dass er ein guter Schütze wird. Schließlich findet sie dann für Ismael eine Ehefrau und damit Zukunft und Hoffnung für ihn und für sie selbst. Er kann sich tatsächlich durchsetzen und wir wissen das. Ein großes Volk wird entstehen durch ihn. Zweimal landet Hagar mit all ihrer Hoffnungslosigkeit in der Wüste, in dieser Wüstenerfahrung. Wie gesagt, was für ein Symbol. Dort ist sie gelandet, fühlt sich überfordert und an der Grenze ihres Lebens, alle Zukunftsvorstellungen kaputt. Und das, obwohl doch am Anfang der Geschichte alle Beteiligten das Gute wollten, das Richtige tun wollten. Wo fing das an? Wann ist es kaputt gegangen? Wann ist es zerrüttet worden? War schon am Anfang der Wurm drin? Hat jemand Schuld daran? Hat jemand falsche Erwartungen gehabt? An welchem Punkt hat einer von uns den falschen Schritt gemacht, dass es kaputt gehen musste? Hagar hatte natürlich damals als Magd nicht viele Entscheidungsfreiheiten gehabt, im Gegensatz zu Abraham und Sarah. Aber so gucken wir ja auch manchmal auf unser Leben drauf und denken, ja, was hätte ich denn da entscheiden können? Manche Situationen sind ja so, wie sie sind und wir finden uns da drin wieder. Nochmal, in der Geschichte von den dreien hören wir keinerlei Schuldzuweisung oder Wertung. Dabei würde mir eine Menge Kritik an manchen Stellen einfallen. Gott verurteilt nicht und er wertet nicht. Gott reagiert im Gegenteil flexibel auf das, was passiert. Auf die gescheiterten, fehlerhaften Versuche dieser drei Menschen reagiert er und er versucht es gut zu machen. Er erneuert das Versprechen für Abraham und Sarah und er segnet Hagar und ihren Sohn. Schon beim ersten Mal spricht Gott Hagar seinen Segen zu und Mut zu und er verspricht ihr, Zukunft zu haben für ihren Sohn. Er lässt Hagar zwar zurückgehen, denn wie gesagt, es gab keinen besseren Ort für sie als Schwangere und mit dem Baby, aber Gott lässt es zu. Und das Besondere ist, Hagar ist die einzige Frau, die einen Segen zugesprochen bekommt, wie ihn sonst nur die Stammväter, die Erzväter im Alten Testament zugesprochen bekommen haben. Sie, die Ägypterin, die arme Frau, die arme Unfreie, die plötzlich ohne jeden gesellschaftlichen Status dasteht, ohne Unterstützung mit ihrem Kind, alleine und verzweifelt in der Wüste. Als Opfer von dieser Dreiecksgeschichte, sie bekommt einen Segen von Gott zugesprochen, wie ihn sonst nur die Erzväter bekommen haben. Sie bekommt die Kraft, ihren Sohn großzuziehen und ihm Zukunft zu eröffnen. Sie bekommt die Verheißung. Gott sagt zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Siehst du, du wirst schwanger werden, wirst einen Sohn gebären, den sollst du Ismael nennen. Ich will ihn zu einem großen Volk machen. Diese Geschichte zeigt mir, dass Gott auch dann den weiteren Weg segnen kann. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind an einer Grenze angekommen mit unseren eigenen Ideen, mit unseren Hoffnungen und Träumen. Und dass Gott über Schuldzuweisungen oder Wertungen, Resignation hinaus seinen Segen schenkt. Vielleicht ist es schwer hinzunehmen, dass Gott hier gar nicht wertet. Vielleicht geht es euch so. Aber es geht ihm niemals um Abrechnung, sondern immer darum, Zukunft für Menschen zu gewähren und Zukunft zu schenken. Liebe Gemeinde, in der ersten großen Krise, als Hagar in die Einsamkeit der Wüste angekommen ist, bevor sie neu aufgerichtet wurde, nennt sie Gott bei einem besonderen Namen. Du bist der Gott, der mich ansieht. Der Gott, der mich sieht. Einer der großen inneren Sehnsüchte des Menschen, dass man gesehen wird, dass man wirklich gesehen wird und dass da jemand ist, der mich versteht. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Schmerz kennt, wenn man das Gefühl hat, dass es so nicht ist, dass man nicht gesehen wird, dass die Menschen einen nicht verstehen, nicht nachvollziehen können, wer man ist. Du bist der Gott, der mich ansieht und sieht und erkennt. Hagar, die zuvor weggelaufen ist, sich von der ganzen Welt und von Gott verlassen gefühlt hat, kommt zu diesem Bekenntnis in dieser Lage. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und es klingt fast erleichtert. Endlich einer, der mich wahrnimmt und sieht. Das tut ihr gut. Es stärkt sie. Es gibt ihr den Mut, in ihre Geschichte wieder zu gehen. Neue Kraft. Vielleicht fühle ich mich manchmal ungehört und ungesehen, einsam in dem eigenen Elend oder verlassen in den Entscheidungen, die ich getroffen habe, die man vielleicht auch über mich getroffen hat und die ich selber gar nicht in der Hand hatte. Wenn es mir gerade so geht, wenn es dir gerade so geht, dann möchte ich uns einladen, diesen Namen Gottes, der Gott, der mich sieht, durchzubuchstabieren. Vielleicht gelingt das so, indem ich gemeinsam mit Gott all die unansehnlichen Dinge oder ungesehenen Dinge anschaue im Gebet, mit ihm gemeinsam. Da, wo ich den Eindruck habe, das nimmt gar keiner wahr, das sieht gar keiner, dass ich mit ihm gemeinsam im Gebet das anschaue. Da, wo Einsamkeit ist, Unverständnis, Kraftlosigkeit, dass ich alles mit Gott teile. Gott, siehst du das? Siehst du mich? Wo brauchst du gerade Gottes Blick in deinem Leben? In welche Wüste bist du vielleicht geflohen? In welche Einsamkeit? Welche Seiten deines Lebens sind in deinen Augen unansehnlich? Wo fühlst du dich unverstanden, verletzt? Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und ein Gott, der mein Elend hört. Er übersieht mich nicht. Er nimmt wahr und er versteht. Ich will diesem Blick Gottes auf meinem Leben Raum geben. Es ist ein liebender Blick. Hoffnungsvoll und zukunftsweisend, auch wenn ich das vielleicht nicht sehen kann. In diesem Blick ist keine Verurteilung, sondern Verstehen, Liebe und große Gnade. Ein Blick, der mich aus den Wüstenerfahrungen meines Lebens in die Freiheit herausholen will. Ein Blick, der mich zu heilen vermag. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen. Wir singen mit